Liebe Gemeinde, 1983 gab es an vielen Orten Lutherfeiern zum 500. Geburtstag des Reformators Martin Luther. 1984 gibt es ähnliche Feiern zum 500. Geburtstag des Reformators Huldrych Zwingli. Auch die Freie Evangelisch-Theologische Akademie Basel hat am Samstag, Sonntag der Eröffnung des neuen Studienjahres Luther-Vorträge halten lassen, wobei einerseits an das bleibende Erbe Martin Luthers erinnert wurde, andererseits seine Haltung und seine Aussagen auch kritisch an der Heiligen Schrift geprüft wurden. Es war das Anliegen der Reformation und der Reformatoren, zurück zu den Quellen, das heißt zurück zur Lehre der Apostel, von der wir hier an erster Stelle lesen in unserem Text. Der erste Satz unseres Textes sagt, sie blieben aber beharrlich bei der Lehre der Apostel. Nicht umsonst steht diese Lehre der Apostel voran. Sie verharrten aber, könnte man auch lesen. Das war für diese ersten Christen selbstverständlich. Sie werden nicht ermahnt, bei der Lehre der Apostel zu bleiben. Es wird ihnen nicht befohlen, bei der Lehre der Apostel zu verharren. Dies war für sie selbstverständliche Tatsache. Heute ist dies nicht mehr so selbstverständlich. Heute, 1900 Jahre später, ist es nicht mehr so selbstverständlich, dass wir bei der Lehre der Apostel verharren. Zu allen Zeiten ist es nötig und in allen Kirchen zurückzurufen zur Lehre der Apostel. Und zu allen Zeiten und in allen Kirchen ist es nötig zu verharren bei der Lehre der Apostel. Ganz besonders in den großen Kirchen ist dieser Ruf nötig. Die Anfangszeit der christlichen Kirchen ist wie eine frisch sprudelnde Quelle. Aus dieser Quelle wurde aber ein breiter, trüber Strom mit verschiedenen, eben solchen Verzweigungen. Allerlei verunreinigende Zuflüsse kamen hinzu. Ganz besonders trüb war dieser Strom der großen römisch-katholischen Kirche im 16. Jahrhundert geworden. Deshalb mussten schon die Vorreformatoren Wycliffe und Huss und dann verstärkt die Reformatoren Luther, Zwingli, Calvin, Berchtold von Haller in Bern, Niklaus Manuel, Ökolampad in Basel, Farel in Neuenburg, Vadian in St. Gallen, Bullinger in Zürich und andere zurück zur Lehre der Apostel rufen. Seit dem 16. Jahrhundert, seit der Reformation, sind gut 450 Jahre verflossen und der Ruf der Reformation ist auch in den Kirchen der Reformation nötiger denn je. Zurück zur Lehre der Apostel. Warum ist dies nötig geworden? In den großen Reformationskirchen tragen die Hauptschuld für das Weggehen von der Lehre der Apostel. Heute vor allem die staatlichen, durch unsere staatlichen Steuergelder getragenen, bibelkritischen, theologischen Ausbildungsstätten an unseren Universitäten. Im deutschsprachigen Gebiet ist hier kein Unterschied mehr. Prinzipiell ist das Bild an allen staatlichen Fakultäten dasselbe. Man meint in den biblischen Fächern nicht auf die Bibelkritik verzichten zu können. Man meint, es sei nicht wissenschaftlich, wenn man nicht Bibelkritik treibe. Im französischen Sprachgebiet ist die Lage dieselbe. Die Niederlande haben am längsten in Europa das reformatorische Erbe bewahrt, weil dort zum Teil schon im letzten Jahrhundert bibeltreue theologische Hochschulen entstanden sind. Aber in unserem Jahrhundert sind auch die meisten derselben samt ihren Kirchen von der Bibelkritik überschwemmt worden. Wenn die Ausbildungsstätten bibelkritisch sind, sind es auch bald die mit ihnen verbundenen Kirchen. Und wenn die Bibel nicht mehr Grundlage und Norm, das Sola Scriptura, allein die Schrift der Reformation ist, dann wird alles relativiert. Das ist die Vorbereitung der Ökumene, nicht nur mit nicht-reformatorischen Kirchen, zum Beispiel mit der römisch-katholischen Kirche, mit Kirchen, denen die Bibel nicht allein maßgebende Norm ist, sondern auch mit Religionen, die überhaupt nichts mehr mit der Lehre der Apostel zu tun haben. So propagiert man heute eine Ökumene nicht nur mit der römischen Kirche, sondern auch mit den großen monotheistischen Weltreligionen, allen voran dem Islam. Und man praktiziert bereits gemeinsame religiöse Anlässe mit ihnen. Das Ende dieser Entwicklung, weg von der Lehre der Apostel, wird die große Hure von Offenbarung 17 sein. Der Ruf zurück zur Lehre der Apostel ist der besondere Ruf der Akademie in unseren Tagen. Und es ist die Ironie der heutigen Lage in den Kirchen, dass viele ihrer Verantwortlichen so weit von der Lehre der Apostel entfernt sind, dass sie uns vorwerfen, wir seien nicht mehr bei der Lehre der Apostel, stehen mit unserem Bekenntnis im Widerspruch zur Heiligen Schrift, zur Reformation und ihren Bekenntnissen. Sehen wir uns einmal solche reformatorischen Bekenntnisse und Grundlagen an. Der Verfasser des zweiten helvetischen Bekenntnisses, der Nachfolger Huldrych Zwinglis, Heinrich Bullinger in Zürich, hat ein Bibelbekenntnis verfasst, auf das noch bis ins letzte Jahrhundert in der Schweiz Pfarrer eidlich verpflichtet wurden. Hören wir einmal, was Heinrich Bullinger in diesem Bekenntnis zur Heiligen Schrift schreibt. Wir glauben und bekennen, dass die kanonischen Schriften der heiligen Propheten und Apostel beider Testamente das wahre Wort Gottes sind und dass sie aus sich selbst heraus Kraft und Grund genug haben, ohne der Bestätigung durch Menschen zu bedürfen. Denn Gott selbst hat zu den Vätern, Propheten und Aposteln gesprochen und spricht auch jetzt noch zu uns durch die heiligen Schriften. Und in dieser heiligen Schrift besitzt die ganze Kirche Christi eine vollständige Darstellung dessen, was immer zur rechten Belehrung über den selig machenden Glauben und ein Gott wohlgefälliges Leben gehört. Deshalb wird von Gott deutlich verboten, etwas dazu oder davon zu tun. 5. Mose 4, 2. Diesem Bekenntnis zur Heiligen Schrift, das hier Bullinger formuliert hat, stimmen wir hundertprozentig zu. Im Jahre 1532, am 9. Januar, ist der Berner Synodus herausgekommen. Das ist eine Ordnung, wie sie die Pfarrer und Prediger zu Stadt und Land in Lehre und Leben halten sollen. Dort wird auch eine Anleitung gegeben, wie die Pfarrer studieren und die Schrift lesen sollen. Es wird darin gesagt, dass man nicht einfach wie an ein weltliches Buch an die Bibel herangehen solle und dass man im Gebet dieses Buch öffnen solle. Ich lese, was dort wörtlich steht. Sonst pflegt man die Heilige Schrift ohne Andacht wie eine weltliche Historie zu lesen und nur die Vernunft darin zu üben. Das erzeugt aber nichts anderes als eine aufgeblasene, fleischliche Weisheit, die hernach als aus Gott und aus Gottes Wort der armen Gemeinde aufgeredet wird. Und zum Lesen der Bibel nach erfolgtem Gebet wird gesagt, wenn nun das Gebet aus bußfertigem, dürstendem Herzen geschehen ist, so soll das Buch aufgetan und gelesen werden, als Gottes Wort, das es wahrlich auch ist, und nicht als Menschenwort. Auch das können wir völlig unterstreichen, und da mögen Sie selber urteilen, wer näher bei der Reformation ist mit seiner Bibelhaltung, die offiziellen Fakultäten oder die Freie Evangelisch-Theologische Akademie. Und wir selber wollen uns prüfen, wo wir stehen. Das ist nämlich die Bibelhaltung der Reformation. Das ist die Bibelhaltung der Apostel. Die Schultheologie hat uns mit dem wilden Priesterseminar im Walliser Eckon verglichen. In mehreren Zeitungen. Die Gleichung ist ungefähr folgende. Erzbischof Lefebvre lehnt die Ökumene ab, die Feta ebenfalls. Folglich handelt sie aus dem gleichen Geist des extrem konservativen Traditionalismus, dem Geist von Eckon. Diese Gleichung ist zwar einfach, aber falsch. Natürlich stimmt es, Erzbischof Lefebvre verharrt. Natürlich stimmt es, wir verharren. Aber entscheidend ist der Inhalt dessen, bei dem man verharrt. Bei wem, bei was verharren wir? Es ist nicht einfach irgendein Verharren. Erzbischof Lefebvre verharrt bei der tridentinischen Messe. Nach dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert so bezeichnet und damit der lateinischen Kirchensprache, statt der auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil erlaubten Volkssprache. Aber letztlich ist Lateinisch hier nur Symptom. Es geht ihm im Grunde nur um die katholische Tradition, die er zu Recht in Gefahr sieht. Sie ist in Gefahr. Sie ist durch progressive, kritische, katholische Theologieprofessoren wie Haag, Küng und viele andere in Gefahr. Aber mit katholischer Tradition kommt er so wenig zur Lehre der Apostel wie das Zweite Vatikanische Konzil, dessen Reformbeschlüsse er bekämpft. An diesem Konzil ging es leider nur um Reformen, nicht aber um Reformation und Reformationsbeschlüsse, die zurück zur Lehre der Apostel geführt hätten. Von der Lehre der Apostel sind die Konzilsväter noch weit entfernt. Bei diesem Konzil, das von 1962 bis 1965 stattfand, musste zum Beispiel jeder Konzilsvater folgenden Schwur ablegen. Ich bekenne, dass sich in der Messe ein wirkliches Sühnopfer für die Lebendigen und die Toten vollzieht. dass in dem allerheiligsten Sakrament der Eucharistie, Altarsakrament der katholischen Kirche, der Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus zugleich mit seiner Seele und seiner Gottheit wirklich und wahrhaftig gegenwärtig ist. Ich halte fest daran, dass es ein Fegefeuer gibt und die Seelen, die sich darin befinden, durch die Gebete der Gläubigen Hilfe erhalten. Ich glaube auch fest, dass man die Heiligen, die mit Christus regieren, verehren und anrufen muss, dass sie Gebete für uns vor Gott bringen und dass man ihre Überreste, Reliquien, in Ehre halten soll. Ich versichere, dass man Bilder von Christus, von der immer Jungfrau gebliebenen Mutter Gottes und den anderen Heiligen besitzen, aufbewahren und ihnen gebührende Hochachtung und Verehrung zuteil werden lassen soll. Ich erkläre auch, dass Christus der Kirche die Macht gegeben hat, Sünden zu erlassen und dass es den christlichen Völkern großen Segen bringt, davon Gebrauch zu machen. Ich anerkenne die heilige römisch-katholisch-apostolische Kirche als Mutter und Lehrerin aller Kirchen. Ich verspreche und schwöre dem römischen Papst, dem Nachfolger des heiligen Petrus, dem Fürsten unter den Aposteln und Stellvertreter Christi auf Erden, wahren Gehorsam. Desgleichen verdamme, verwerfe und erkläre ich alles für verflucht, das dazu im Widerspruch steht. Alle falschen Lehren, die die Kirche verdammt, verworfen und für verflucht erklärt hat. Dazu gehört auch die evangelische Kirche. Diesen katholischen Glauben, ohne den niemand gerettet werden kann, bekenne ich hiermit öffentlich. An ihm halte ich fest, ich will ihn bewahren und bis zu meinem letzten Atemzug rein und unvermischt bekennen. Es bleiben also hier die unapostolischen Lehren über den Papst, über Maria, Menschentradition, Heiligen, Reliquien und Bilderkult, des weiten Fegefeuer, Rosenkranz, Beichtzwang, Ablass und so weiter. Wenn wir uns gegen ökumenische Bewegungen in Richtung Rom wenden, dann, weil sie von der Lehre der Apostel wegführen. Es ist nicht so und wird nicht so sein, dass wir die römische Kirche zur Lehre der Apostel zurückführen können. Vielmehr ist die katholische Kirche darum bemüht, die von der Lehre der Apostel entfernten protestantischen Kirchen zu beeinflussen. Ein Beweis: Die katholische Stimme des Glaubens hat September 76 gesagt, wie sie Ökumene versteht. Auf dem Titelblatt dieser Zeitschrift ist ein großes Bild von Petrus Canisius, der von 1521 bis 1597 gelebt hat, also zur Zeit der Reformation. Darunter steht der Text: Hat halb Deutschland dem katholischen Glauben zurückerobert. Was tun wir? Es geht also hier in unserem Text nicht um irgendein Verharren. Es geht um das Verharren bei der Lehre der Apostel. Und angesichts der ökumenischen Bewegung, die wir heute haben in unseren Kirchen, müssen wir auch diese Dinge nennen, um zu zeigen, dass wir so von der Lehre der Apostel weggehen und nicht bei ihr verharren. Ökumene mit Rom geht auf Kosten der Lehre der Apostel. Ich habe von den großen reformatorischen Kirchen gesprochen. Aber sind nur Sie in Gefahr, von der Lehre der Apostel abzuweichen oder wegzugehen? Keineswegs. Wohl stimmt es, was in dem Buch The Pilgrim's Church gesagt wird, dass in manchen Kleinkirchen und Freikirchen die Lehre der Apostel besser bewahrt worden ist als in den Großkirchen. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass sie in der Lehre der Apostel bleiben. Und deshalb möchte ich jetzt zu uns, die wir uns in einer Freikirche befinden, reden und in 6 Punkten ausführen, wo wir in Gefahr sind, von der Lehre der Apostel wegzugehen. Und ich möchte zugleich mit diesen 6 Punkten, mit denen ich dann schließe, uns ermahnen, bei der Lehre der Apostel zu bleiben. Erstens, ich möchte hier das Stichwort kennen brauchen. Wenn wir die Lehre der Apostel nicht genügend kennen, sind wir in Gefahr, uns von ihr zu entfernen. Es steht hier nicht umsonst: zuerst Lehre der Apostel. Es braucht nach meiner Überzeugung, auch nach meinem Besuch der Kirchen Land auf Land ab, sehr stark wieder die Lehre der Apostel. Hier in meiner Bibel ist doch bezeichnend, dass es oben steht: sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Und dann steht eine Fußnote unten und dort steht: von den Kennzeichen, die in den ersten Tagen der Gemeinde hervortraten, sind folgende zu nennen: Gemeinschaft, Gebet, Verkündigung und dann kommt Lehre. Da ist also die biblische Reihenfolge umgekehrt und das ist symptomatisch. Wir brauchen heute dringend in unseren Gemeinschaften und Freikirchen mehr Lehre der Apostel, mehr klare Fundierung, biblische Fundierung. Es braucht auch Erbauung, es braucht auch Auferbauung, aber es braucht vor allem Lehre der Apostel, damit wir nicht von dieser Lehre der Apostel weg uns immer mehr entfernen, wie die Großkirchen. Wir können nicht auf die Großkirchen hinweisen und sagen: seht, wie haben sie sich von der frisch sprudelnden Quelle entfernt, von der Reformation entfernt. Und bei uns vollzieht sich etwas Ähnliches. Die Lehre der Apostel ist für uns heute in der Bibel Alten und Neuen Testaments. Ich sage auch Alten Testaments. Das Alte Testament war die Bibel Jesu und der Apostel. Der Apostel Paulus hat mit dem Alten Testament Kleinasien und Europa missioniert. Damals gab es noch nicht das Neue Testament. Ich sage dies, weil man heute manchmal die unrechte Tendenz hat, das Alte Testament abzuwerten. Und es ist doch ein 3/4 der ganzen Bibel. Und es ist die Bibel Jesu und der Apostel. In der Lehre der Apostel verharren heißt, in der ganzen biblischen Lehre verharren. Um dies tun zu können, muss man sie kennen. Um sie kennen zu können, muss man sie lesen. Jeden Tag. Lesen Sie jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel, bevor Sie in die Arbeit gehen. Das ist das Erste. Die Bibel kennen, sie lesen, jeden Tag. Das Zweite. Stichwort: sich korrigieren lassen. Es genügt nicht, wenn wir die Bibel und die Lehre der Apostel kennen, wenn diese Bibel und diese Lehre der Apostel uns nicht korrigiert und wenn wir uns nicht korrigieren lassen. In der Lehre der Apostel bleiben heißt Bereitschaft, seine Meinung durch die Bibel korrigieren zu lassen. Wir nehmen ganz unbewusst viel vom Zeitgeist auf. Mir macht sehr Bedenken der Einfluss zum Beispiel des Fernsehens in unsere christlichen Gemeinden. Das ist nur etwas vom Zeitgeist, aber da kann sehr stark dieser Zeitgeist einwirken. Auch als Gläubige sind wir von den verschiedensten Seiten her in Gefahr, dass der Zeitgeist auf uns einwirkt. Wir müssen diese Gedanken, die dadurch bei uns aufkommen, immer wieder an den Aussagen der Bibel messen. Wir müssen den Gläubigen in Beröa gleichen, von denen es heißt, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich also verhielte. Das heißt, alles, was wir so an Meinungen und Ansichten, die wir haben, vortragen, muss immer wieder standhalten an der Prüfung der Heiligen Schrift. In Johannes 5, 39 heißt es, sie durchforschten die Schrift. Und das müsste bei uns auch Tatsache sein, dass wir wirklich uns Zeit nehmen, die Schrift zu durchforschen. Wie viel Zeit brauchen wir für anderes? Wie viel Zeit brauchen wir für das Durchforschen der Schrift? Auch unsere Gedanken und Meinungen als Gläubige sind anfällig für die Sünde und sie müssen gereinigt werden. Und die Reinigung geschieht durch das Wasserbad im Wort, wie die Bibel sagt. Unsere Gedanken müssen unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommen. Auch als Gläubige sind wir in Gefahr, bibelfremde Gedanken und Meinungen zu haben, aufzubauen und weiterzugeben. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 10, 5, wir nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi. Und wie ist das möglich, dass unsere Vernunft unter den Gehorsam Christi kommt? Durch die Schrift. Verharren bei der Lehre der Apostel heißt, mehr als keine Bibelkritik treiben. Es heißt auch, in den Geist der Heiligen Schrift hineinwachsen und sich von diesem Geist erneuern lassen, auch in unseren Gedanken und Meinungen. Nicht alles finden wir belegt durch Bibelworte, aber manches finden wir belegt, indem wir im Geist der Schrift leben und von daher merken und immer mehr ein Empfinden bekommen, was der Schrift, nicht nur dem Buchstaben, sondern auch dem Geist der Schrift entspricht und was nicht. Wir sehen hier ein negatives, abschreckendes Beispiel beim großen Reformator Martin Luther. Er hat wohl die Schrift übersetzt in die deutsche Sprache und hat sie dem Volk in die Hand gelegt. Und das ist eine große Tat gewesen. Und er hat das allein durch die Schrift im Römerbrief ganz deutlich gemerkt. Er hatte ja selber den Römerbrief ausgelegt und gemerkt, wir werden gerecht vor Gott. Aus Gnade allein, durch den Glauben allein und allein durch die Schrift. Aber, es ist ein Aber da. In manchen Dingen hat er dem Geist der Schrift widersprochen. So, wenn er zum Beispiel den Mann, den gläubigen Schwenkfeld, der durch ihn zum Glauben gekommen ist und der durch die Schrift weiterkam als Luther selber, dann so betitelt hat, wie man das liest. Sakramentierer Schweinsfeld, Bube Schwenkfeld, Narr vom Teufel besessen, das verdammte Lästermaul Stenkfeld und solche Dinge, ich darf gar nicht alle nennen. In der Römerbriefvorlesung 15, 16, 17 sagt er einmal gegenüber der scholastischen Theologie, O ihr Sautheologen, wir können das vielleicht heute etwas nachempfinden, bei all der Bibelkritik, die wir da lesen, aber ich meine nicht, dass wir das wiederholen sollen. Und was hat er in dem Büchlein gegen die Juden geschrieben? Er hat ein Büchlein von den Juden und ihren Lügen geschrieben, 1543. Und in diesem Büchlein hat er Dinge geäußert, die nachher, ein paar hundert Jahre später, sich verwirklicht haben. Es sind Dinge, die er gegen die Juden angeregt hat, die ganz gewiss dem Geist der Schrift widersprochen haben. Und er hat es ja selber gemerkt, manchmal, dass da nicht alles der Schrift entspricht. So hat er einmal an einen Freund geschrieben, vom Geiz oder Habsucht fühle ich mich frei. Von der sexuellen Begierde befreit mich mein Alter und mein angeschlagener Körper. An Hass und Neid leide ich auch nicht. Dagegen lebt der Zorn noch immer in mir, wenn es auch meistens ein notwendiger und gerechter Zorn ist. Und dann schreibt er noch, aber ich merke selbst, dass ich zu scharf bin. Aber ich bin meiner selbst nicht mächtig. Meine Feinde setzen mir so weit zu, dass ich auf den Satan nicht genug Acht habe. Bete darum für mich, dass ich nicht denke, rede und schreibe, was meine Feinde verdienen, sondern was gottgemäß ist. Er hat wohl gemerkt, dass da nicht alles gottgemäß ist. Und hier ist er uns ein abschreckendes Beispiel. Und damit kommen wir zum dritten, zum Reden. In der Lehre der Apostel bleiben heißt auch, dass wir apostelgemäß uns überlegen, was wir reden und wie wir reden. Das heißt Inhalt und Form unseres Redens. Die Bibel ermahnt uns da oft. Und warum ermahnt sie uns? Sie ermahnt ja Gläubige, nicht die, die außerhalb sind. Und sie ermahnt so oft, was unser Reden betrifft. Zum Beispiel, dass wir keine faulen Reden führen sollen, keine faulen Witze. Die Bibel redet von Narreteidingen, das heißt sinnlosen Reden. Und sie redet auch vom Lügen, um nur diese drei Dinge zu nennen. Ich lese Epheser 4, 29. Lasset kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was nützlich ist zur Besserung, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Epheser 5, 4. Auch nicht schandbare Worte und Narrenteidinge oder Scherze, welche euch nicht ziemen. Dazu gehört eben auch die Aufforderung, die scheint's nötig sind, ist für Gläubige, nicht zu lügen. Epheser 4,25, darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten. Kolosser 3,9, lüget nicht untereinander, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus. Und positiv steht dann auch, wie unsere Rede sein soll. Wir lesen Kolosser 4,6, eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisset, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Da sind zwei Dinge genannt, lieblich, und das heißt nicht süßlich, sondern salzig. Also diese Komponente, lieblich und mit Salz gewürzt. Das vierte. Wir können manchmal sehr gut reden, aber wenn unser Leben nicht dahinter steht, dann nützt alles Reden nichts. Und darum möchte ich als viertes Stichwort das Leben nennen. In der Lehre der Apostel bleiben heißt auch Leben. So, wie uns die Apostel ermahnen. Wie viele Ermahnungen gibt es dazu, zum richtigen Wandeln und zum richtigen Handeln? Ich möchte ein einziges Wort lesen, aber es ist ein ganz zentrales Wort zu unserem Leben. Wir wollen dieses Wort auf uns wirken lassen. Das Wort muss uns zu Fleisch und Blut werden. Das heißt, es muss in unser Leben hinein übersetzt werden. Es steht in Kolosser 3, Vers 12 bis 17. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und vertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, so jemand Klage hat wider den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Über alles aber ziehe dann die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchen ihr auch berufen seid, in einem Leibe, und seid dankbar. Lasse das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, in aller Weisheit. Lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen, lieblichen Liedern, und singet dem Herrn in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten und Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu und danket Gott und dem Vater durch ihn. Das fünfte, das möchte ich nennen unter dem Stichwort abgrenzen. Wo sollen wir uns abgrenzen? Zur Welt und in unserer Stellung zur Welt. Die Bibel sagt es uns ganz klar. Wir sollen die Welt nicht lieb haben. Das heißt nicht, wir sollen den Sünder nicht lieb haben. Den Sünder sollen wir lieb haben, aber nicht die Sünde. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir sollen die Welt nicht lieb haben mit allem, was sie in sich schließt. 1. Johannes 2, 15 bis 17 lesen wir: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Bibel sagt uns, wir sollen uns der Welt nicht gleichstellen. Römer 12, 2. Ich möchte jetzt keine Einzelheit nennen. Ich möchte nur sagen, dass wir selber für uns persönlich die Konsequenzen uns überlegen sollen, was es für uns persönlich heißt, uns von der Welt abgrenzen. Die Gemeinde Jesu Christi ist heute in manchem so weltförmig geworden, dass sie sich gar nicht mehr unterscheidet von der Welt. Das Sechste. In der Lehre der Apostel bleiben heißt, Gemeinschaft haben mit anderen Gläubigen. Die Nachfolge Christi ist nicht nur eine Privatsache zwischen Gott und dem Menschen. Das Kreuz hat zwei Balken, einen vertikalen, diesen Balken, und einen horizontalen. Ist das nicht ein Symbol für die doppelte Gemeinschaft, die wir haben sollen? Die Gemeinschaft mit Gott, aber auch die Gemeinschaft mit dem Nächsten. Diese doppelte Gemeinschaft. Das Kreuz von Golgatha verbindet uns mit Gott und verbindet uns mit dem Nächsten. Wer in der Lehre der Apostel bleibt, der hat Gemeinschaft mit Gott, aber auch Gemeinschaft mit dem Bruder und der Schwester. Wenn diese fehlt, dann fehlt etwas. Eine Kohle allein brennt nicht. Es müssen mehrere Kohlen zusammen sein. Dann kann es erst glühen und brennen. Luther hat hier ein gutes Wort geprägt. Ein Mensch allein kann Gott nur oder eine Bestie sein. Ich nenne drei Arten von Gemeinschaft, auch aufgrund unseres Textes. A. Gemeinschaft unter dem Wort. Der Hebräerbrief ermahnt uns, 10,25, und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen. Wer nicht krank ist, gehört regelmäßig unter die Gemeinschaft, unter dem Wort. Und wer krank ist, zu dem geht der Bruder oder die Schwester und bringt ihm diese Gemeinschaft. Es ist ein Zeichen des geistlichen Lebens, dass wir Verlangen nach Gemeinschaft haben, sie suchen und uns freuen, wenn wir die Brüder und die Schwestern sehen. Eindrücklich ist mir der Abschied des Apostels Paulus von den Ältesten in Milet. Wie herzlich ist diese Gemeinschaft, die sie haben. Die letzten Worte, die sie dort austeilen, bevor der Apostel Paulus Abschied nimmt. Sie knien nieder am Strand, am Gestade des Meers, und dann verabschieden sie sich herzlich. Das zeigt etwas von dieser Innigkeit der Gemeinschaft. Ich meine nicht, dass es bei uns in der Deutschschweiz auch so kommen muss, wie es in der Weltschweiz und im welschen Brauch ist, dass man sich Männer, Frauen, Frauen, Männer küssen. Das ist vielleicht etwas anderes als der heilige Kuss, von dem der Apostel schreibt. Heilig ist hier nicht zu streichen. Und ich glaube, dass heilig dann eben meint Brüder, Brüder und Schwester, Schwestern, Schwestern. B. Gemeinschaft des Abendmahls. Auch von dem ist hier die Rede. Die ersten Christen erinnerten sich jeden Sonntag an den für uns gebrochenen Leib und das für uns vergossene Blut unseres Herrn Jesus Christus. Solches tut, bis dass er kommt. Gemeinschaft des Abendmahls heißt auch, dass wir versöhnt sind mit Gott und versöhnlich sind gegenüber dem Bruder und der Schwester. Und das wurde jeden Sonntag ausgedrückt durch das Mahl als Dank für den für uns gebrochenen Leib und das für uns vergossene Blut und als Versöhnte und Versöhnliche. Und C. Gemeinschaft des Gebets. Auch das gehört zur Lehre der Apostel. Sie blieben in den Gebeten, heißt es. Es ist unser großes Vorrecht und sollte unserer Seele ein Bedürfnis sein, wie das Atmen für unsere Lunge. Dass wir Verlangen haben nach dem Gebet und dass wir auch Gebetsgemeinschaft praktizieren. Amen.